Das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Mario Venzago mit der Ouvertüre zu Rossinis Oper Il Viaggio a Reims. Und da geht es um eine besondere Art des europäischen Tourismus, nämlich des Krönungstourismus. Die Reise nach Reims entstand 1824 und schildert die Verwirrungen und Intrigen einer bunten Schar von Touristen, die sich eben alle aus Anlass einer Krönung, nämlich der Karl des Zehnten in der Herberge zur Goldenen Lilie in Reims einfinden. Wir wollen jetzt über europäischen Tourismus reden und dazu begrüße ich einen Fachmann, nämlich Professor Hasso Spode, Soziologe, Historiker und Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus an der Technischen Universität in Berlin. Herr Professor Spode, wann beginnt denn der europäische Tourismus?
Der Tourismus beginnt eigentlich, ohne dass man ein genaues Datum nennen könnte. Die Menschen sind ja schon immer gereist. Und im 18. Jahrhundert, sagen wir die Zeit des Rokoko, beginnt plötzlich eine Praxis in den Oberschichten, dass die Menschen verreisen, weil sie Lust daran haben und nicht einen besonderen Grund dafür. Früher wollte man Seelenheil als Pilger oder man wollte zur Ausbildung, man wollte irgendwelche kriegerischen oder sonstigen Geschäfte erledigen und so weiter. Und was jetzt passiert, ist das Reisen, um zu reisen. Da würde ich den Beginn des Tourismus ansetzen, also so im späten 18. Jahrhundert.
Was versteht man eigentlich, also jetzt in der Forschung, was versteht man darunter, wenn man sagt, europäischer Tourismus? Ist es das Reisen in Europa oder ist es das Reisen der Europäer, die sich plötzlich aus Vergnügen aufmachen?
Es ist beides. Die touristische Reise eben als zweckfreie Veranstaltung. Die touristische Reise ist in der Tat erst einmal eine europäische Erfindung. Und insofern kann man sagen, es ist einmal das Reisen der Europäer in Europa. Erst später kommen dann andere Destinationen dazu. Es ist klar, solange es keine Dampfschiffe gab, war es doch schon ganz schön gefährlich, sich in andere Kontinente zu begeben. Die touristische Reise muss immer in gesicherten Bahnen stattfinden. Also es gab richtige, ich sag mal, Trampelpfade damals schon um 1800. Da gehörte also Florenz, Norditalien dazu. Wer ein bisschen mehr Geld hatte, kam bis Neapel. Was gehörte noch dazu? Interessanterweise natürlich die Alpen. Einige Seebäder, wobei die Deutschen relativ schnell dabei waren. Die ersten Seebäder entstanden 1750 ungefähr in England. Brighton ist hier vor allen Dingen zu nennen. Aber dann schon Heiligendamm, 40 Jahre später waren die ersten Seebäder auf dem Kontinent. Das waren so die Ziele der ersten Touristen. Also Seebäder, die Alpen, die Schweizer. Die Schweizer galten sozusagen als die europäischen edlen Wilden. Sowas ähnliches wie die Indianer, die noch ihre ganze Natürlichkeit bewahrt hätten. Also Freiheit, Ungebundenheit, das waren so die Vorstellungen, die man von den Bereisten hatte. Man fuhr in eine Peripherie. Heute ist die Schweiz eines der bestorganisierten und reichsten Länder der Welt. Zu jener Zeit, um 1800, war es eines der ärmsten Länder der Welt. Gut, die anderen Europäer aus den Zentren, die gebildeten Menschen, sagen wir mal aus Paris, aus Berlin, aus den großen Städten, die fuhren in die Schweiz, um dort nochmal das Natürliche zu sehen. Das geht natürlich in die Richtung, was Rousseau gesagt hat, vom Naturzustand, den würde man dort noch erleben können.
Seit wann ist denn aber diese Art des Reisens, um des Reisens willen, eine organisierte Veranstaltung? Also die ersten sind doch wahrscheinlich erstmal zwar gereist aus Vergnügen, aber doch schon noch mit einer gewissen Abenteuerlust, weil es alles noch nicht organisiert war. Ab wann wird das Geschäft mit dem Tourismus gemacht in Europa?
Ja, also in der Tat, wenn man sich vorstellt, unter welchen Bedingungen die ersten Touristen gereist sind, stellen sich vor, allein in Deutschland gab es 300 verschiedene Territorien und an jeder Grenze war irgendwas zu bezahlen und meistens noch ein Backschisch dazu zu geben, um überhaupt weiterzukommen, dann die Kutschen und so weiter. Das war alles sehr, sehr schwierig. Trotzdem waren die ersten Reiseorganisatoren Göttinger Historiker, die machten schon Ausflüge in den Harz. Die ersten organisierten Touren gingen dorthin. Im größeren Maßstab ist organisiertes Reisen dann allerdings erst möglich nach der Erfindung und Durchsetzung der Eisenbahn. Das war vor allen Dingen eine englische Spezialität. Die Engländer hatten ja 1830 die erste Bahnstrecke überhaupt für den Personenverkehr eröffnet zwischen Liverpool und Manchester. Und dieses Bahnsystem wird sehr, sehr früh genutzt, indem man ganze Züge mietet. und dann eine Art Pauschalurlaub macht. Und die erste Pauschalreise im großen Stil mit über 700 Teilnehmern hat wahrscheinlich dann der Thomas Cook gemacht. 1841 war nicht weit, 30, 40 Meilen zu einem Volksfest. So, und das ist eigentlich die erste große Pauschalreise mit über 700 Teilnehmern.
Herr Professor Spode, das ist jetzt der europäische Tourismus, der doch aber auch noch einen Nebeneffekt hat, dass nämlich, die Europäisierung durch Tourismus stattfand. Also die Leute doch ein Bewusstsein davon bekamen, was dieses Europa ist.
Ja, also ein Raum zu erfahren bedeutet auch, ihn in seinem Gedächtnis zu bewahren und in seine Identitätskonstruktion mit einzubeziehen. Das heißt, wir können uns schlecht mit ganz fremden Räumen befassen, wenn wir sie nicht gesehen und betreten haben. Was immer wir da sehen, muss ich dazu sagen. Also Goethe sagte ja, man sieht nur, was man weiß. Der Punkt ist, dass das Reisen, nicht nur das touristische Reisen, auch die Reisen der Adligen vor dem Tourismus, erst den europäischen Raum geschaffen haben, den wir heute kennen. Und der Tourismus dann, jetzt gehen wir mal nochmal 50 Jahre weiter, nämlich in die Zeit um 1900, da war der Tourismus schon eine Massenerscheinung. Wir hatten ein hochgradig ausgebautes Eisenbahnsystem in ganz Europa. Die Alpen waren mit der Bahn überquerbar geworden und so weiter. Und erst dieser Raum ist eigentlich erst unser heutiges Europa, was wir in dem Kopf haben und was wir uns als Europa vorstellen. Man darf nicht vergessen, dass die Globalisierung und auch die Europäisierung ja sozusagen in Schüben vor sich geht. Das ist nicht ein kontinuierlicher Prozess. Um 1900, also vor dem Ersten Weltkrieg, brauchte man auch in Europa keinen Pass, nicht mal einen Personalausweis, um die Grenzen zu überschreiten. Das Einzige, was verlangt wurde von den meisten Ländern, war eine sogenannte Postausweiskarte. Also es gab schon einen sehr integrierten europäischen Raum vor dem Ersten Weltkrieg. Es gab ja auch die Lateinische Münzunion, also so ein Vorläufer des Euro, wenn man so will. Und alle diese Dinge sind durch den Ersten Weltkrieg wieder enorm zurückgeworfen worden. Und dann kriegen wir erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 50er, 60er Jahren, wieder erneut einen Integrationsprozess. Und der ist natürlich um die Jahrtausendwende in den 90er Jahren mit dem Maastricht-Vertrag, mit dem Euro, nochmal ganz stark beschleunigt worden. Jetzt erst haben wir wieder einen Zustand erreicht, wenn man so will, wie er um 1900 bereits bestanden hat.
Professor Hasso-Spode, vielen Dank. Soziologe, Historiker, Leiter des Historischen Archivs zum Tourismus an der Technischen Universität in Berlin. Bei uns geht es weiter mit dem vierten Satz aus Busonis Geharnischter Suite. Ist ja vielleicht auch nicht das schlechteste Motto angesichts all der Touristenmassen, die es ja nicht immer zur Freude der Einwohner gibt, zum Beispiel in der Hochsaison in Venedig oder auch in Florenz. Komponiert wurde dieses Stück allerdings in Helsinki.